Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Der Hirte. Die letzte Folge dieser Staffel. In der vorangegangenen haben wir erfahren, wie international die Community der Schäfer unterwegs ist und wie man sich das eine Jahr in Bayern trifft, um sich im nächsten in Neuseeland wieder zu begegnen. Und dass die deutsche Schäferausbildung so gut ist, dass deren Absolventen weltweit gefragt sind. Nun aber nochmals zurück auf die hiesige Winterweide und ins schwäbische Oberland, zur Wanderung von Jonas Henniger und dass er voll und ganz hinter dem steht, was er tut, sprich der Art, wie er hütet und seine Schafe hält. Zum Beispiel wie diese aus schlechtem Gras gutes Fleisch erzeugen, welchen Effekt seine Hütehaltung hat. Und dann geht es noch um die arme kleine Ziege Lotte, die in Jonas Herde Asyl fand, obwohl er der Ziege im Allgemeinen einen schlechten Charakter unterstellt. Sie sei zu intelligent. Folge 6 – Überzeugungsschäfer.
Immer, ja. Also Schäferautos sind entweder nicht verschlossen oder der Schlüssel ist am Fahrzeug. Weil es geht immer darum, dass immer ein Bauer kommen könnte oder Johanna oder irgendjemand. Oder man kann einfach das Auto nicht holen und dann kann man immer sagen, Schlüssel liegt auf dem Reifen. Also das ist, ja, wer will das klauen? So ein dreckiges Auto klaut keiner. Vollgestopft mit Krimskrams. Das ist. Heute ist jetzt der erste Tag von der Winterweide, dass ich gefütterte Gummistiefel anhabe. Ich habe bis gestern ununterbrochen gefütterte Lederstiefel angehabt. Die atmen, aber irgendwo sind halt Grenzen, weil in den Wiesen hier ist es so nass, dass die Lederstiefel das Wasser nicht mehr halten. So, wenn es ganz arg gefroren ist, ziehe ich auch mal Schuhe an. Lederstiefel, sind, die ein bisschen höher gehen, sind im Fels beste. Kennt ihr Forrest Gump? Da hat irgendwann mal einer gesagt, das Allerwichtigste beim Vietcong sind, ein zweites Paar Socken zu haben. Da muss ich fast jeden Tag dran denken, weil hier draußen, warme Socken sind so ziemlich das Beste, um zu überleben. Und trockene, frische, weil wer mal einen Tag hier mit nassen Füßen draußen gestanden ist, das ist nicht nur kalt, das tut einfach bitter weh. Naja, normal habe ich noch meine Pelzhandschuhe, also Lämmerfellhandschuhe an.
Du gehst immer raus.
Ja, immer.
Minus 20 Grad.
Gar kein Problem, das ist super gut. Ha, wenn wir minus 20 Grad haben, heute ist es, gestern war es eigentlich der blödeste Tag. Ganzen Tag Regen, ganzen Tag Wind und 1-2 Grad plus oder so. Das ist so fürs Schaf tödlich. Minus 20 Grad, kein Problem. Ha, normal haben wir minus 20 Grad und blauen Himmel und ein bisschen Ostwind oder so. Also trocken, kalt, super gut. Das ist kein Problem. Also minus 20 Grad ist mir viel lieber als 0 Grad und Regen. Auf jeden Fall. Minus 10 ist schön. Außer der Schnee kommt waagrecht. Dann wird der Tag lang. Ja, heute sehen die Schafe ziemlich mitgenommen aus nach so einer nassen Nacht. Aber das Gute ist, die sind jetzt nicht kalt oder so. Die frieren nicht. Das wird zu sehen. Wenn sie richtig nicht wollen, dann machen sie Buckel. Die sind eigentlich gut aufgeheizt. Die haben halt gestern richtig schön gefressen. Und wenn der Bauch voll ist beim Schaf, dann bedeutet das, das ist wie so ein kleines, wie eine Biogasanlage, wie ein Kraftwerk. Wenn die einen Bauch voll haben, die Pansen durch das Verarbeiten von dem Gras, das gibt so viel Wärme und es strahlt dann nach außen. Also die trocknen von innen nach außen raus praktisch. Das ist sehr schön beim Schaf. Die sehen dann von nass und so wie ein nasser Wollpulli an der Außenseite aus. Aber eigentlich sind sie total warm. Asbach, komm! Weihnachten, Silvester, Ostern. Immer. Ich habe tatsächlich ausgerechnet, seit Anfang August hatte ich jetzt keinen freien Tag mehr. Und ich werde auch keinen freien Tag mehr haben bis zum 1. Juni. Es bedeutet aber auch in dieser Zeit, ich bin ja auch nur Mensch, werde ich halt auch mal krank oder so. Also ich habe jetzt öfter schon mit 40 Grad Fieber gehütet. West. Und das ist nicht gut. Das ist tatsächlich West. Komm mal hier raus. West. West. Die Lumpen. Ey. Also West ist der Opa. Wally ist die ist so 4, 4,5. Gerade 4. Asbach. Und Asbach ist das Baby, das Riesenbaby. Komm her, Asbach, komm. Der ist jetzt, ja, vielleicht 1,5. So. Platzen vor Kraft. Heute sind 3 dabei und morgen sind wieder 3 dabei. Und der Witz ist, die Altersstruktur von denen. An die Ecke! Hier rein! Da bleib! Das sieht jetzt immer so aus, als würde es so einwandfrei funktionieren und so, aber dass das so funktioniert, da stecken sehr viele Jahre Arbeit drin. Aber das ist einfach der erfahrenste Hund, den ich gerade habe. Weil die Schafe laufen nur einmal über den Acker drüber und da wächst dann einfach nichts. Das ist bei der Matsche, da ist das Getreide einfach kaputt. Wir führen unsere Hunde, oder ich führe meine Hunde mit der Stimme. Also bei uns gibt es keine Leckerlis oder so für irgendwas. Das bedeutet aber, in einer Situation, wo der Hund wirklich folgen muss, wird die Stimme auch hart. Das ist was ganz Normales, aber manche Leute sind etwas irritiert. Deshalb ist mir wichtig, einfach zu wissen, wir loben, wenn ich meine Hunde lobe, wir streicheln sie während der Arbeit nur wirklich, wenn der Hund wirklich was super gut gemacht hat. Aber sonst lobe ich ihn auch über die Stimme, das hört er sofort. Das ist... Hey West! Wobei der West der Opa ist, also West wie Ost, nur West. Aber der ist der Opa, der hat viele Narrenfreiheiten. Puh, Hund. Bah. Was hast du gefressen? Also ich setze die Hunde immer nach Bedarf ein. Aber, boah, der Hund stinkt. Wahnsinn. Nee, das ist der Hund. Die Hunde werden nach Bedarf eingesetzt. Der hier, der 1,5-Jährige, ist noch nicht ausgebildet. Das bedeutet, oder er ist voll mitten in der Ausbildung. Das bedeutet, der ist jetzt 1,5, der ist vielleicht mit 3,5 fertig ausgebildet. Der darf jetzt vielleicht mal 10 Minuten arbeiten, dann kommt er wieder an die Leine, damit er sich ausruhen kann. Dann wieder 10 Minuten, aber immer ganz gezielt, wenn die Situation passt. Weil das Hüdehunde ausbilden ist schon was Komplexes. Die Ausbildung dauert 3 Jahre, grob. Das Ding ist auch so, ich weiß genau, was heute noch alles für Flächen kommen. Und das bedeutet, ich muss die Ressourcen auch ein bisschen einteilen. Wenn die jetzt ganz viel rennen oder so, sind sie in 2 Stunden so müde, dass es vielleicht nicht mehr so gut klappt alles. Asbach! Hi! Der muss laufen, weil der muss scheißen auf Deutsch. Aber ich kann ihn jetzt nicht laufen lassen. Er muss einfach noch kurz Geduld haben. Aber er fiebt und macht und hält sich nicht aus. Ruhe! Und die Hündin wird läufig. Das wird heute noch lustig mit dem Gefieh. Ruhe! Das ist übrigens die Lotte. Lotte habe ich hier in der Herde. Also ich habe noch eine Ziegengruppe tatsächlich für meine... Also die sind aber zu Hause, die kommen demnächst in den Stall. Ich bin vertraglich dazu angehalten, also ich bekomme dafür ein bisschen extra Geld, dass ich Ziegen halte. Aber ich bin Schäfer, ich mag keine Ziegen. Ich mag sie überhaupt nicht. Aus dem Grund, weil sie sich gegenseitig so arg ärgern, die treten ja immer nur die Schwächsten. Also es ist unglaublich, wie Ziegen gegeneinander wüst sind einfach. Ganz, ganz arg. Also, und da war es tatsächlich im Stall, habe ich halt begrenzt Platz für die Ziegen. Ist aber nur begrenzt Platz und die waren in einer Gruppe. Und die haben die kleine Lotte, die hier in der Herde ist, so arg geplagt und geärgert, dass die unter die Futterraufe ist und hat sich nicht mehr hochgetraut und ist immer dünner geworden, abgemagert. Die haben die so arg gestoßen mit den Hörnern und alles. Da habe ich irgendwann gesagt, das ist so ein nettes kleines Geißle, die ist ja gerade 1 Jahr alt erst. Und die haben die so geplagt und geärgert, dass ich sie halt in die Herde genommen habe. Und die ist ja so zahm und alles. Der Witz ist, die Geißen haben sich sofort ein neues Opfer gesucht, ein schwaches. Und sie, wo sie immer geärgert wurde, weil sie die einzige hier mit Hörner ist, musste die Schafe ärgern. Einfach nur, weil sie in der stärkeren Position jetzt ist. Das ist Ziege. Und deshalb mag ich Ziege nicht. Deshalb bevorzuge ich Schaf. Und die meisten Schäfer denken wie ich. Ziegen sind einfach unglaublich intelligent. Und du willst in so einer Herde nicht zu viele unglaublich intelligente Tiere. Weil sonst hast du ein Problem. Dann legen die dich einfach nur aufs Kreuz. Weil die Schafe, die sind zufrieden, wenn sie dann satt sind und alles ist gut. Und die Geiß, die will nicht nur satt sein, die will auch noch Action dazu haben. Und irgendwas ausfressen oder so. Also, da am liebsten aus dem Esel sitzen oder was weiß ich, irgendwas. Das ist auch so, mein Vater hatte auch immer Ziegen in der Herde. Dann läuft er über Autostraßen und die Schafe laufen halt rechts und links an die Autos vorbei. Ja, wenn er Pech hat, sind die Ziegen drüber gelaufen. Und wenn da einer kommt mit seinem blitzblanken Daimler, dann der findet es dann nicht mehr so lustig.
Deine Hammel, haben die Hörner?
Nö, meine Schafe haben keine Hörner.
Sind das Merino-Schafe, oder?
Nein.
Gehen wir mal, was da gibt.
Also, so ganz falsch ist es ja nicht. Auf der Alp, auf der Schwäbischen Alb oder in Süddeutschland ist das Merino-Landschaf das meistvertretene Schaf. Und auf dem Truppenübungsplatz, auf dem wir sind, da gibt es 11 Schäfereien, also ehemaliger Truppenübungsplatz. Da gibt es 11 Schäfereien, 10 davon haben Merino-Landschafherden und dann gibt es uns. Das sind keine Merino-Landschafe. Es ist so, wir waren bis jetzt kommt noch einer auf den Tricht, aber wir waren bis jetzt die letzten Jahre die einzigen, die Schafe draußen am Lammen lassen, die Lämmer auf der Weide gemästet und von der Weide verkauft haben. So wie es sich eigentlich der normale Bürger vorstellt, wie Lämmermast funktioniert. Im Endeffekt sind diese Schafe von den Nachbarn im Stall auf die Welt gekommen. Die Schafe sind dann im Frühjahr wieder auf die Weide und die Lämmer sind oft im Stall drin geblieben zum Mast und haben nie oder ganz selten, vielleicht auch mal nur für 4 Wochen oder so, wirklich Tages- oder halt Sonnenlicht gesehen. Ich will das nicht schlecht machen, aber die Rasse Merino-Landschaf an unserem harten Standort. Der Witz ist, ich hatte Merino-Landschafe. Ich habe mich selbstständig gemacht und hatte Merino-Landschafe und habe ganz schnell begriffen, mit dieser Rasse komme ich nicht weiter. Ich verdiene mit dieser Rasse kein Geld, ich verliere Geld. Jedes Jahr. Und dann habe ich gesagt, ich züchte diese Schafe robuster, härter, an die Landschaft angepasster. Nicht, weil die Zucht hat sich einfach in den letzten Jahren so entwickelt, dass die Schafe mehr auf Stallhaltung und Stallmast gezüchtet wurden. Praktisch kein Bockzüchter, der die Böck draußen hatte oder unter realistischen, ohne Kraftfutter, ohne Getreide, die gemästet hat. Und das ist halt für mich ganz wichtig, weil wir die auf Gras, die Lämmer wachsen auf Gras. Und wir erzeugen Fleisch aus Gras, das ist ja das Faszinierende am Schaf. Und nicht Fleisch aus Getreide, weil dann ist es einfach Konkurrenz zum Mensch. Dann kann ich auch eine Sau halten, da brauche ich kein Schaf. Aber das ist ja der Witz, ich kann auf unserem harten Standort ein super Produkt erzeugen mit minimalen Kosten. Einfach ohne Geld zu investieren groß. Ich investiere meine Zeit und Arbeit, um solche Schafe zu züchten. Dann habe ich praktisch Böcke in Schottland und Irland und Wales gekauft. Und die passen also immer von Standorten, die ähnlich sind wie unsere, recht hart. Unser Standort ist im Sommer sicherlich trockener als viele von denen ihre Standorte, aber es passt ganz gut und deshalb haben wir unsere Merino-Landschafe damals gekreuzt erst mit Texelkreuzungen und alles so aus Deutschland, aber dann sind wir auf den Trichter gekommen, wir setzen schottische Cheviots und walisische Clans ein und fahren damit sehr gut, weil es einfach robuste Rassen sind. Das ist was komplett anderes, wurden auch viel, ich will nicht sagen angefeindet, aber angezweifelt, ob das so gut ist, aber das ist mir egal. Ich verdiene damit ganz gut Geld.
Das heißt, sie geben gutes Fleisch?
Das bedeutet, sie erzeugen Fleisch aus schlechtem Gras. Ohne, also ich sage schlecht in Anführungszeichen. Wir haben ja extrem viel Arten auf unseren Schafweiden. Extrem viel so Kleearten zum Beispiel, die für die Schafe unglaublich gut sind. Gelbklee, Hornklee, Wundklee, alles Mögliche. Die ganzen guten Sachen, dann die ganzen Kräuter. Die aber alle nicht wirtschaftlich sind. die sind auf extensiven Standorten. Findet man das, was Artenvielfalt ausmacht, das, was die Insekten und die Vögel und bla 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 wirklich alles brauchen, das, was man haben will, haben wir auf unserer Schafweide. Bloß lässt sich damit in der Regel kein Fleisch erzeugen. Und mit unseren Schafen lässt sich von schlechtem Futter gutes Fleisch machen. Das heißt, wir pflegen die Weide, erfüllen das Ziel und können noch Geld verdienen über Fleisch, über Lammfleisch. Und tatsächlich ist dieses Lammfleisch, da ist kein Fett von der Maissilage oder sonst was oder vom Sojaschrot aus Südamerika ansetzt, sondern nur dieses Gras frisst. Deshalb ist es auch sehr gesund. Ja, nee, das ist heutzutage, Fleisch ist immer ungesund. Und unser Fleisch ist definitiv gesund in Maßen, so wie jedes andere Lebensmittel auch. Aber unser Fleisch kann man essen mit einem guten Gewissen, weil da tut man richtig was für die Umwelt. Das kann kein Wald, kein Hektar Wald bringt so viel Sauerstoff, produziert so viel Sauerstoff wie unsere Schafweide, wenn du das siehst, von der Oberfläche und alles her. Und dann diese vielen Arten, das ist ja, ich ziehe jetzt ins Oberland. Also da denkt man immer, Agrarwüste ist da oben im Nordosten von Deutschland und so. Aber zieht man ins Oberland, ich muss jetzt vorsichtig sein, immerhin lebe ich von den Bauern. Aber im Oberland, Biogasdichte, Milchviehbauern, die immer größer werden, Gülle, 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 Mähen, 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 Silieren. Da guckst du auf die Fläche und da ist da ein Gras. Und dann machst du zwei Hände dazwischen, ausgestreckte Hände, und dann kommt da wieder ein Gras. Das bedeutet, auf diesen Flächen sind im Sommer 4, 5, 6 Arten. Mit allem. Mit allen Arten, die da drauf sind. Vielleicht hast du 10, wenn du Glück hast. Bei uns auf der Schafweide sind 60 Arten. Also das ist einfach ein Unterschied. Und ja, das ist einfach das. Ich kann halt voll und ganz hinter dem stehen, was ich tue. Ohne Wenn und Aber. Asbach, bleib! Der Witz ist tatsächlich unter den Schäfern und auch hier unter den ländlichen Bauern, gerade im Oberland oder so, ist es, du merkst, wie soll ich sagen, die wählen alle AfD, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig, oder andere Rechte. Die sind sehr, und das verstehe ich halt nicht. Also ich habe da ganz verschiedene Ansätze. Hey West, komm mal her, komm mal her. Mit, ich sage jetzt mal, Ausländern. Der einfachste Grund als Schäfer, nicht rechts zu sein, ist einfach so, ich sag's jetzt einfach mal so, die blöden Deutschen essen einfach kein Lammfleisch. Also wirklich. Und dann ist es halt so, bin ich in einer Familie aufgewachsen, also mein Vater ist Schäfer, meine Mutter ist Tierärztin, aber wir haben viel mit Türken und so noch zu tun gehabt, die dann auf der Weide Lämmer gekauft haben, und das war dann immer so abwertend von meiner Familie halt. Und so bin ich erzogen worden. Und so richtig in Kontakt mit Ausländern bin ich dann erst bei Johanna auf der Schäferei gekommen, die halt ein Schlachthaus haben und wo ich dann mitgeschafft habe im Schlachthaus. Und da lernst du die halt, das sind ja alles Audianer, sag ich mal, von Neckarsulm, Türken in der dritten Generation, sprechen aber das sauberste Deutsch, was man sich vorstellen kann. Und die kommen aber doch noch wegen der Tradition und schlachten ein bisschen. Und dann lernst du die kennen, und dann in der Zeit waren dann extrem viele Syrer da. Dann waren wirklich aus dem Sudan tiefschwarze Afrikaner da. Dann waren, ja, Russlanddeutsche, sage ich jetzt mal, da gibt es auch andere Worte mittlerweile. Dann, du lernst die breite Palette aller in so einem Schlachthaus. Da sind nicht nur die Türken, dann kommen die Marokkaner, dann kommen die Ägypter oder so, und die unterscheiden sich ja alle, und die Syrer, und alle sind herzensgut. Es gibt ein paar Idioten dabei, aber ganz ehrlich, ich habe niemand Idiotischeres kennengelernt beim Lämmerschlachten als die deutschen Metzger. Also es gibt echt keine, also das ist jetzt nicht pauschal gesagt, aber das war echt durch die Bank weg, waren die immer unzufrieden mit irgendwas, haben immer nur die Rosinen gepickt und die anderen waren alle immer happy und, ah Chef, kein Problem, nehme ich Lamm so mit, ist ein bisschen schwerer, ist ein bisschen leichter, kein Problem, kein Problem, alles gut, ich komme nächste Woche wieder und die anderen, Deshalb, wow, habe ich da die Schnauze voll gehabt von Deutschen im Endeffekt. Fünfe, halb sechs ist Duster und im Dustern macht es keinen Spaß mehr. Na Hüdi, hier noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten und dann mache ich schön mal einen Pfirch. Aber dann nehme ich die Schafe mit unter und sperre sie da ein. Aber das ist gut, ein guter Pfirch. Das. Da stehen sie auf jeden Fall geschützt vom Wind. Wenn der nochmal kommt, ist super gut und trocken. Erstens fährt hier niemand, also sieht sie niemand. Und das ist so ungepflegt, das juckt niemand, wenn da ein Schafspfirch. Die können es auch dreckig machen, wenn es heute Nacht nochmal regnet. Also das ist dann egal. Das ist der perfekte Pfirch für heute. Hup, Clara! Clara! Hier der Esel! Clara! So ein stures Viechle. Ich bleib halt mal stehen und guck, was da kommt. Esel sind unglaublich. Clara, ich habe gestern was geschenkt gekriegt für dich. Clara! Clara, raus West! Steh! Steh! Clara! Mal würde ich sie jetzt mit der Hand geben, aber die Hunde zwicken die dann oder ärgern sie. West, komm! West, komm! Ich habe den ganzen Tag den blöden Eselapfel rumgetragen. Das ist alles zusätzliches Gewicht.
Das war Folge 6, die letzte aus Staffel 3, in der Jonas Henniger mit seiner Herde Richtung Oberland wanderte, um winters dem strengen Frost auf den Weiden auf der Münsinger Alb zu entkommen. Nächste Woche bleibt es winterlich und es geht weiter mit Staffel 4 des Podcasts. Nachts in Stuttgart, unterwegs im Kältebus des Roten Kreuz. Ein Podcast von Uwe Kassai, entstanden mit der Unterstützung der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Und herzlichen Dank an die Bad Urachal Schäfer-Musik dafür, dass ich ihre Musikeinspielung hier verwenden darf. Das Archiv der Straße 2026.